Nach einer Meditation über die Farbe Blau fächern wir das Farbspektrum jetzt einmal ganz weit auf. Die neue Ausgabe der Literaturzeitschrift Akzente widmet sich ganz dem Thema Farben. Von außen ein Cover voller konfettibunter Punkte, von innen Texte über die, Zitat, Schichtungen des Regenbogens. Das schreibt der Herausgeber und Verleger des Hansa Verlags, Jo Ländle, in seinem Vorwort. Und er ist nun aus München zugeschaltet. Guten Tag, Herr Ländle.
Guten Tag.
Ja, Ihre Zeitschrift setzt zum Jahresende Farbakzente, um es mal so zu sagen. Darin enthalten sind Texte von 17 Autorinnen und Autoren und alle befassen sich mit Farben. Den Anfang macht das tiefe Blau von Maggie Nelson. Von ihrem Band Blurz hat die Rezensentin Claudia Kramacek hier ja gerade schon begeistert Auskunft gegeben. Herr Ländle, warum haben Sie einen Auszug aus Blurz an den Anfang Ihrer Auswahl gestellt?
Weil Maggie Nelson auch so besonders gelungene und eigentlich auch beispielhafte und mir auch für dieses Heft beispielhafte Weise umgegangen ist mit literarischer Beschäftigung mit dem Thema Farben. Die Farben sind ja nun etwas, was uns einerseits allen völlig selbstverständlich ist. Wir sagen grün und gehen davon aus, dass unser Gegenüber versteht, was wir meinen. Aber das ist ja nun genau ein Beispiel von Subjektivität, von subjektiver Wahrnehmung. Ein Grün kann ganz anders gestimmt sein, beim anderen anders assoziiert, unterlegt. Und das ist der Moment, wo die Literatur ins Spiel kommt, wo sie eben genau sagen kann, was macht eigentlich, wie bei Maggie Nelson, das Blau mit mir? Was hängt da alles dran an Erinnerungen, an Gedanken, an Bildern? Und so wird das hier eben einmal durch den Farbkreis verfolgt.
Haben Sie die Texte alle allein gesammelt oder hatten Sie Helfer im Verlag? Ist das dann ein Team, das da zusammenarbeitet?
Das ist eine Redakteurin noch, Agnes Brunner in diesem Fall. Und wir haben zusammen überlegt, also ein paar Sachen haben wir aus Büchern, aber das allermeiste, da haben wir einfach Autoren, Lyrikerinnen und so weiter angefragt, ob sie uns nicht was schreiben. Mir ging es eigentlich gar nicht darum, dass die Leute sozusagen ganz konkret eine Farbe beschreiben. Dann wird das vielleicht so ein bisschen wie so ein Farblernbuch im Kindergarten, sondern eher darum herumschreiben, was machen Farben, wo ist meine Farbe besonders prägnant aufgetaucht. Also es sind teilweise Texte, in denen die Farben eher am Rande erscheinen, aber deshalb nicht minder leuchtend.
Das heißt, Sie haben Autoren direkt angefragt, ja, etwas zu schicken und haben es nicht nur, wie jetzt zum Beispiel bei Maggie Nelson, aus einem anderen Band entnommen.
Ja, ja, genau. Das meiste ist für das Heft speziell geschrieben.
Sammeln Sie denn jetzt schon Texte für die Ausgaben 2019? Stehen da die Themen schon fest?
Ja, 2019 machen wir was Neues. Wir haben jetzt 4 Jahre lang die Akzente als Themenhefte gemacht, jeweils mit einem Gastherausgeber. Und mit Anfang des neuen Jahres haben wir uns was Neues einfallen lassen und wollen die Akzente eigentlich zu einer Art Wunderraum machen, wo wir jeweils einen Autor, eine Autorin einladen, zu sagen, als würde man einem Kurator einen Raum in einem Museum überlassen und sagen, mach mal das, was du machen willst, eigentlich ohne ökonomischen Druck. Bespiel mal ein Heft. Das können sozusagen theoretisch auch einfach Freiraum für Notizen sein oder es können Bilder sein oder eben Texte, eigene oder Fremdeingeladene. Und da machen den Anfang im März Hans-Magnus Enzensberger und Theresia Enzensberger, also ein Vater-Tochter-Paar. Später im Jahr kommt dann Karin Köhler dazu und so weiter.
Jetzt nochmal zurück zu dem aktuellen Heft über die Farben. Das haben Sie ja herausgegeben.
Ja.
Und wie haben Sie die Texte dann angeordnet, nachdem Sie schon eine große Sammlung zusammengestellt hatten? Also ich gebe einfach einen ganz kurzen Ausblick. Nach den Texten Blurz, über die wir gerade schon gesprochen haben, folgen erstmal einige Naturgedichte von dem amerikanischen Lyriker Robert Hess. Dann kommt ein Sachtext von Josef Reichholf. Und dann kommen Textsplitter von Clemens Setz, in denen nach einer Stichwortsuche immer das Wort Schlüssel Blau unterlegt wird im Text. Das ist also eine Art Spiel mit einer Farbe in der Textverarbeitung. Das ist so der Anfang der Anthologie und so geht es noch lange weiter. Deswegen nochmal die Frage, also nach welchem Prinzip haben Sie die Texte angeordnet?
Ursprünglich hatte ich auch mal überlegt, ob wir tatsächlich einen Regenbogen nachzeichnen, aber nun war es so, dass die Texte teilweise auch mehrere Farben in den Blick nahmen, sodass es gar nicht so trennscharf nach Farbverläufen anordnbar war. Und deswegen war dann zum Beispiel, also mit Maggie Nelson war wirklich sozusagen einfach ein beispielhafter Umgang mit dem Thema. Dann der Josef Reichholf, der eben als Biologe eigentlich zum Beispiel sich anschaut, wie sehen eigentlich Wale, also eher die biologischen Hintergründe des Farbensehens, wie eine in Eröffnung und Einführung. Und dann versucht man das so ein bisschen so einander umspielen zu lassen, wie man es selber sich gerne vorlesen lassen würde, sodass ausreichend neu etwas Überraschendes, ein überraschender Hingang oder Ansatz dazu kommt. Es sind viele Gedichte in dem Heft, das fand ich bei den Farben besonders schön. Und wir haben es hin und her geschoben auf dem Fußboden und fanden diese Ordnung dann anregend.
Also der Text von Josef Reichhoff, der hat mir ja persönlich extrem gut gefallen. Und ich fand es super, dass Sie auch einen Sachtext mit in den Band aufgenommen haben. So diese Szene über das Wahlschauen sozusagen, die Sie gerade auch schon angedeutet haben. Das ist eine Szene, die Josef Reichhoff selbst erlebt hat. Er schipperte eines Abends in einem Boot in der Baja California vor der mexikanischen Westküste herum. Und dann erlebte er einen tiefroten Sonnenuntergang und auf einmal tauchten viele Grauwale auf und drückten sich mit den Schwanzflossen nach oben, sodass der Kopf rausschaute und sie den Sonnenuntergang sehen konnten. Eine unglaubliche Szene, finde ich. Und Reichhoff fragt sich dann, warum machen die Wale das? Und wie haben sie diesen Sonnenuntergang eigentlich wahrgenommen? Denn Wale sehen anders als wir. Und das wirft ja eben auch nochmal die Frage auf, ja, ist Farbwahrnehmung nicht eigentlich eben sehr relativ und vielleicht ganz und gar subjektiv?
Absolut. Und ich fragte mich beim Lesen dieses Textes, naja, und ganz ehrlich, warum schaut eigentlich der Wal in mir so gerne Sonnenuntergänge an? Also plötzlich nimmt man sich selbst eben auch nochmal wieder als Walverwandten wahr und fragt sich, ich stehe ja genauso irgendwo am Meer und schaue und bin ergriffen und sehe diese Orange-Gelb-Rottöne und bin hingerissen. Und was passiert da eigentlich? Und wieder auch die Frage, geht es meinen Mitschauern genauso oder was sehen die eigentlich? Und nur in der Tatsache, dass wir da stehen und staunen, ahnen wir, dass die anderen Ähnliches sehen, empfinden und vielleicht drüber reden.
Ja, wir sind versessen auf Sinneswahrnehmungen, ne?
Ja.
Denn Farben sind ja, ja Wellen oder elektromagnetische Strahlungen. Sie sind eigentlich nicht eine Eigenschaft des Dinges, sondern eine Sinneswahrnehmung in mir.
Mhm. Ja, und darin kommt man wieder zurück zu diesem, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Also es gibt nicht die Objektive, natürlich gibt es die physikalische Farbe, aber das, was uns interessiert an der Farbe, ist etwas, was nur in uns passiert, beziehungsweise im Wal oder worin auch immer, aber nicht, es ist keine eigene Eigenschaft des Dinges, sondern das Empfinden des Gelb ist etwas, was wir selbst leisten.
Ja, das ist wahr. Und die Umgebung kann die Farbwahrnehmung auch noch verändern. Das ist auch etwas, was Reichhoff sehr schön analysiert, biologisch sozusagen, aber was auch in den lyrischen Texten eine Rolle spielt. Ja, also Reichhoff schreibt, unter Wasser zum Beispiel wirken Farben ganz anders als an Land. Also zum Beispiel die Farbe Rot verschwindet im tieferen Gewässer, ist da plötzlich eine Tarnfarbe, ganz anders als an Land. Warum war es Ihnen wichtig, diesen vielen, ja, poetischen Farbtexten auch so eine handfeste naturwissenschaftliche Betrachtung an die Seite zu stellen?
Ich bin immer ein Befürworter der Kombination von literarischen Seiten und Welten und Betrachtungsweisen, die ja manchmal die Gefahr haben, sich ein bisschen ihre eigenen Gesetze zu schreiben. Und ja, die Kombination mit wissenschaftlichen Grundlagen und dann reagiert beides aufeinander. Plötzlich liest man den Text des Biologen in so einem Konzert von Gedichten anders und schaut sich dann möglicherweise die Gedichte auch wieder anders an mit dem Wissen. Es gibt ein korrespondierendes Gedicht von Marcel Beyer, Modell heißt es, mit den Anfangsversen, ich habe viel für Damien Hirst gesessen, ich war ein Hai, lange bevor es Knochenfische gab, ein ganz gewöhnlicher und so weiter. Also plötzlich hat man die Perspektive eines Haifisches, der da in seinem Becken ist, Lösungsmittel fließt in meinen Adern. Also man hat plötzlich diese, auch eine angeordnete, fast wissenschaftliche Sichtweise auf so eine Konstruktion und man hat da dann eben auch Farbverläufe. Man hat ihn in seiner bleichen Lösung, in der er schwimmt, also auch eine verzerrte eigene Wahrnehmung von Außenwelt.
Ja, das ist ein Gedicht, das von den Kunstwerken von Damien Hirst erzählt. Also ja, von diesem großen Hai, der in diesem Glaskasten eingelegt ist im Grunde. Oder auch von dem Schaf, das in der Mitte aufgetrennt ist oder von dem Rinderkopf. Warum hat dieses Gedicht Sie so besonders getroffen, dass es in diese Auswahl hinein musste?
Das ist jetzt zum Beispiel eines der Gedichte, das gar nicht konkret sagt, hallo, ich bin die Farbe Rot und mir geht's heute so und so. Was gar nicht so unmittelbar die Farbansprache macht. Und trotzdem ist plötzlich durch diesen ja durch diesen Perspektivwechsel sozusagen die Sicht eines Haies, der da wie ein Aktmodell eben Modell steht für den Künstler, fand ich die Verwandtschaft zu der Frage der Wale von Reichholf ungeheuer anregend, weil man hier so die Imagination hat, während man bei Reichholf eben versuchte, wirklich herauszufinden, mit wie vielen Nanometern Wellenlängen nehmen die denn jetzt nun ihre Außenwelt wahr.
Ja, dieses Gedicht ist eigentlich farblich gesehen ziemlich fahl, ne? Also ja, eher so gräulich fahl. Mhm. Genau. Es gibt ein anderes Gedicht von Mirko Bonet, das heißt Weinberg. Ich weiß, dass es Ihnen auch sehr gut gefällt. Da geht es darum, dass ein Wir unter einem Blauglockenbaum an der Mauer sitzt. Die Situation ist da eher so bläulich, auch so ein bisschen abgedämpft. Aber dann kommt der Ruf, Frau Feuer, kommt zu uns. Was für eine Geschichte erzählt uns dieser Text denn?
Das ist eine ganz eigentümliche Situation, weil diese Anrufung des Feuers personalisiert in einer Frau Feuer, also wie eine Grimmsche Märchenfigur. Frau Feuer kommt zu uns, verbrennen, Dunst den grauen Tag. Also eine ganz eigene, seltsame Realität, die da aus einer anfänglich ganz einfachen und sehr anschaulichen, konkreten, eben auch so in diesem blau-weißen Farbbereich angesiedelten Situation spielt. Und dann geht es sozusagen auch darum, wie verhält sich das Rot des Feuers zu dieser, und das auch sehr energiereiche, bedrohliche, verbrennende des Feuers zu diesem eigentlich ganz ruhigen Moment da an der Mauer.
Ist auch ein Wunsch nach Heftigkeit oder nach Ausbruch von Heftigkeit, oder?
Absolut. Und da die zwei Fackeln, so lachen Füchse aus der Nacht, sind
am Ende.
Verse.
Mhm. Ja, ja, ja. Sie haben diese Ausgabe der Zeitschrift Akzente auch auf farbige Weise gestalten lassen. Ist ja nicht nur ein Büchlein mit Texten, sondern es sind auch Illustrationen drin. Auf zweierlei Weise eigentlich. Zuerst einmal findet man unter jedem Autorennamen zu seinen Texten immer drei passende farbige Kreise. Die sind ungefähr so groß wie ein Hemdknopf. Und das ist ein sehr hübsches Element, finde ich. Es kehrt auch wieder durchs ganze Heft hindurch.
Ja, das war eine Idee, die uns ganz am Ende kam, dass wir plötzlich dachten, wie kann man ordnen so ein Farbheft? Und da dachten wir, Mensch, wir geben mal wie so Orientierungsmarker die Farben der jeweiligen Texte vorne mit an und so bekommt man auf den ersten Blick schon eine kleine Anordnung und stellt plötzlich fest, es gibt zum Beispiel auch Texte, die einfach nur schwarz und grau und weiß haben oder einen Text, der nur einen schwarzen Punkt hat. Also die Farbbandbreiten sind auch ganz unterschiedlich.
Dann gibt es noch ganzseitige Bilder, die auch sehr schön farbig sind und sehr schön flächig. Die sind aus dem Band aus den Erinnerungen von Adam und Eva entnommen. Und genau das zeigen die Bilder auch. Adam und Eva mit ihren ja ziemlich rosafarbenen Körpern in verschiedenen Situationen, also im Wasser oder auf dem Baum oder sowas. Ich finde, ja, das ist schön bunt. Aber Adam und Eva als Motiv, das passt eigentlich nicht so gut zu diesem Farbenband. Fast ein bisschen wie eine Notlösung. Hätte man da nicht besser einen eigenen Designer gefragt, der ein ja auch schön buntes, aber vielleicht sogar abstraktes Farblayout-Konzept entwirft?
Das wäre sicherlich möglich gewesen, da mit der Farbe ganz allgemein zu spielen. Ich mochte diese Bilder ungeheuer gerne. Das ist ein italienischer Künstler, Francesco Ciccolella. Der hat in letzter Zeit manchmal die Spiegel Titel. Die Titel des Zeitschrift Spiegel illustriert, wenn es um Donald Trump ging. Also diese großen, stark leuchtenden Orangeflächen seines Haars. Das kennt man vielleicht, das ist er. Und mit dieser gleichen Farbflächenintensität hat er hier die Bilder von Adam und Eva gezeichnet. Und ich mag eben so gerne, bei Adam geht es immer auch darum, ich benenne mir die Welt. Also er ist einer der ersten großen Dichter. Er kam in eine Situation, wo es keinen Namen gab für die Dinge. Und er war jetzt eingeladen zu sagen, das ist violett. Und diesen adamitischen Ansatz sehe ich in den Bildern auch noch. Also ein staunender Adam vor einem riesigen Wasserfall, in dem die Gischt unten spritzt. Und man stellt sich vor, wie er anfängt zu sagen, okay, das ist dunkelblau und das ist weiß.
Den Abschluss des Heftes macht ein kleiner Text von Karen Köhler über die Farbe Schwarz. Wobei man sich fragen kann, ist das eigentlich wirklich eine Farbe? Sie schreibt, in der Farbe Schwarz sind alle Farben enthalten. Warum dieser Text am Ende?
Das ist ein kleiner Gruß und ein kleiner Ausblick. Karin Köhler, die bisher einen Erzählband vorgelegt hatte, wird im nächsten Jahr einen ganz tollen, sehr, sehr eigenen, eine ganz eigene Welt aufmachenden Roman Miroloy veröffentlichen. Und da gibt es diese kleine Miniatur über die Farbe Schwarz. Schwarz ist die heiligste Farbe, sagt sie da. Und das ist sozusagen eine Welt mit vollkommen eigenen Gesetzen. Wir haben immer gelernt, dass Weiß die Addition aller Farben ist. Physikalisch ist es natürlich auch so. Hier ist es genau auf den Kopf gestellt. Also eine Welt mit eigenen Regeln und Systemen. Ich erinnere mich, wie wir früher in der Schule immer darüber stritten, ist Schwarz jetzt eine Farbe und so weiter. Aber ich bin mehr und mehr zur Überzeugung gekommen, Schwarz gehört natürlich auch zu den Farben.
Ivo Lendle, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Wir sprachen über die neue Ausgabe der Literaturzeitschrift Akzente, die Sie herausgegeben haben. Diese Zeitschrift erscheint viermal jährlich im Hansa Verlag und widmete sich bislang immer einem anderen Thema. Im nächsten Jahr wird das etwas anders, wie Sie erklärt haben. Im aktuellen Heft aber geht es erstmal noch um das Thema Farben.